Schön, dass ich heute hier sein kann und Dienst tun darf. Ich habe heute mal eine Sache aus meinem Studium mitgebracht. Da geht es um die Entwicklung, wie Menschen sich entwickeln. Der kleine Philipp fragt seine Mama, warum bist du eigentlich immer daheim und der Papa geht arbeiten? Da erklärt die Mama ihm, das ist ein Relikt aus der Steinzeit. Da ging der Vater auf die Jagd und die Mutter hat die Kinder großgezogen. Mama, ich will aber nicht großgezogen werden, ich will von alleine wachsen. Ja, ein Mensch im Verlauf seines Lebens. In der Bibel habe ich zwei Stellen gefunden, auf die ich heute meine Predigt aufbauen möchte. Das eine steht in Epheser 4, Vers 15. Wir sollen in allem wachsen zu dem hin, der das Haupt in Christus ist. Auch, und der zweite Vers, Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis ihr grau werdet, will ich euch tragen. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn man so dann in Richtung der Lebensmitte gerät und hat dann so ein paar Sachen hinter sich, so wie die Schule und ähnliche Dinge, und Kinder sind dann auch schon meistens aus dem Gröbsten raus, dann denkt man, naja, das war es nur jetzt mit meiner Entwicklung und jetzt kann ich mich so ein bisschen auf die ruhige Bank setzen. Und so ist es aber überhaupt gar nicht. Und deswegen will ich da auch heute besonders einen Fokus drauf richten, dass nicht alle, die jetzt über 50 sind, anfangen abzuschalten. Entwicklung hört niemals auf, bis zum letzten Tag unseres Lebens. Menschen entwickeln sich hin zu Gott oder von ihm weg. Was macht den Unterschied und welche Folgen hat das? Das Bild 2, bitte. Das war einer, der ist in eine riesen Lebenskrise geraten, als er mitten in seinem Bibelstudium war. Er hat von der Kirche Dinge gelernt, die er in der Bibel so nicht wiederfand, und hat in der Bibel Gegenteiliges gelesen. Und das kann einen, gerade wenn das die Grundfesten des Lebens sind, der Glauben, ganz schön aus der Bahn werfen, wenn das nicht zusammenpasst mit der Lebenswelt, die man erlebt und dem, was man da liest. Und das hat Martin Luther auch in eine völlige Glaubenskrise gebracht. Aber was hat er getan? Er hat die Erkenntnis, die er da rausgezogen hat, durchgezogen und hat gesagt, für mich ist das die Erkenntnis gewesen. Und das kam bis dahin, dass er vor den ganz Großen stand, Wormser Konvikt oder wie das damals hieß. Die haben eine große Versammlung gemacht und Martin Luther sollte Rede und Antwort stehen, warum er denn solche Meinungen vertritt. Und dann stand er eben dort und sagte, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Das ist meine Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Und das sind eben Dinge, die er dann vertreten hat und die ihn wieder dazu gebracht haben, im Glauben zu wachsen, obwohl er mitten in einer Krise war und obwohl er aus der Bahn geworfen war durch die Erkenntnisse. Das nächste Bild, gleiche Situation. Das hier ist Tobias Teichen, der ist Pastor in München in der Gemeinde. Und er hat erzählt, er ist in sein Theologiestudium gegangen mit Feuereifer. Und dann wurden die ganzen verschiedenen theologischen Richtungen drangenommen. Und da ging es um die charismatischen Gemeinden und die katholischen Gemeinden und Heiligenverehrung und dies und jenes. Und nach tausend und einer Lehrmeinung wusste er nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, also ich habe jetzt ehrlich gesagt meinen Glauben verloren, ich weiß überhaupt nicht mehr, woran ich mich halten soll. So ging es ihm während seines Studiums. Heute ist das wieder ein bisschen anders, aber es ist damals im Prinzip genau das Gleiche passiert, wie das, was Martin Luther passiert ist. Seine Lebenswelt, seine Glaubenswelt war was anderes als das, was er gelernt und erforscht hat im Glauben. Und es hat ihn aus der Bahn geworfen. Und was macht jetzt den Unterschied? Warum ist der eine gestärkt in seinem Glauben und hat plötzlich noch mehr Kraft? Und warum ist der andere aus der Bahn geworfen und fühlt sich verloren und zweifelt an seinem Glauben? Warum passiert das? Tja, jeder Mensch wächst aber wohin? Dann habe ich mir die persönliche Frage gestellt, wann habe ich denn das letzte Mal gespürt, dass ich innerlich gewachsen bin? Vielleicht könnt ihr euch die Frage auch mal selber stellen. Wann habe ich das letzte Mal gemerkt, dass ich innerlich gewachsen bin? Weil wachsen ist ja nicht nur, dass mir Zähne wachsen oder dass mir die Ohren und die Nase wachsen, sondern wachsen ist ja auch ein geistliches Wachstum, körperlich, seelisch und geistlich. Nicht alles Wachstum ist automatisch gesund. Ein Ziel von uns kann aber sein, dass wir eine Entwicklung nehmen mit Gottes Hilfe, wo das Leben reift, statt nur einfach älter wird. Und nun gucken wir mal auf das nächste Bild. Da gab es einen Psychologen, der hat sich mal so Gedanken gemacht, was braucht denn ein Mensch im Laufe seines Lebens, um überhaupt zu reifen, zu wachsen oder eine Basis zu haben, um sich zu entwickeln. Ich lese es euch mal ein bisschen vor, weil man es teilweise nicht so gut sieht. Ganz unten sind die absolut Basisbedürfnisse, Nahrung, Schlaf, Wärme, alles das, was man absolut als Allernötigstes braucht zum Leben. Auf der zweiten Stufe stehen Bedürfnisse in Richtung Sicherheit. Ich will Schutz haben, ich will akzeptiert sein, ich brauche mal Ruhe und ich möchte gern unversehrt sein. Dritte Stufe sind die sozialen Bedürfnisse nach Liebe, Zugehörigkeit und Annahme. Die vierte ist Wertschätzung, Selbstachtung und Anerkennung. Und die fünfte und letzte Stufe oben, Selbstverwirklichung, der Sinn, Erfüllung und meine Identität. Und nun ist es so, sagte H. Maslow, wenn auf einer Stufe dort eine völlige Schieflage ist und das nicht gegeben ist, was auf dieser Stufe drinsteht, dann komme ich gar nicht mit den anderen Stufen groß vorwärts, weil ich mich dann erstmal darum kümmern muss in meinem Leben, dass das geklärt ist. Meine Oma hat mir das immer erzählt aus der Nachkriegszeit, dass es eben nichts zu essen gab und dass sie losziehen mussten nach Chemnitz und sonst wohin in die Umorte und betteln bei Bauern und Co., dass sie ein bisschen Brot oder ein bisschen Fleisch oder irgendwas kriegten. Und da waren die nur damit beschäftigt, in der Gegend rumzurennen und sich Lebensmittel zu versorgen. Und alles andere stand erstmal still. Und das ist das, was in der Entwicklung passiert, wenn eben bestimmte Stufen nicht erreicht werden oder wenn bestimmte Stufen erstmal eine Problemlage darstellen. Und wenn ich aber jetzt als Christ auf diese Pyramide gucke, ergibt sich mir ein völlig anderes Bild. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das ist nur jetzt hier eine wissenschaftliche Aufarbeitung, es braucht in der Stufe das, in dieser Stufe braucht es jenes und in der Stufe braucht es das und erst wenn das alles erfüllt ist, dann komme ich ganz oben hin zu meiner Selbstverwirklichung. Aber wie sieht das als Christ aus? Wie sieht es aus, wenn ich mit Gott unterwegs bin? Für mich zeigt sich hier ein ganz anderes Bild, weil dieser Gott, mit dem ich unterwegs bin, der sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Und schaut euch die Vögel an, die sehen nicht, die ernten nicht und die sind versorgt. Dieser Gott, der hat das schon im Blick gehabt, bevor der Herr Maslow überhaupt auf die Welt gekommen ist und irgendeine Pyramide hinmalen konnte. Dieser Gott, der hatte diese ganzen Stufen in seinem Blick und der sorgt dafür, dass auf diesen ganzen Stufen für mich was da ist, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Dieser Gott weiß genau, was ich brauche und wann ich es brauche. Und so habe ich ein Beispiel mitgebracht für diese ganz oberste Spitze, diese Selbstverwirklichung. Wir leben in einer Welt, wo es heißt, Selbstverwirklichung bedeutet, ich denke mir irgendwas aus, was ich cool finde und darin gehe ich dann auf und das ist dann mein großer Lebenssinn. Wir aber wissen alle, egal wie groß mein Lebenssinn ist und wie toll meine Projekte sind, das verpufft alles irgendwann mal, weil ich endlich bin. Und weil alles, was ich jemals erschaffen kann, auch endlich sein wird. Und genau deswegen hat diese Selbstverwirklichung auf der weltlichen Ebene nicht viel Nutzen, weil sie verpufft und weil sie endet und weil auf jedes Denkmal die Tauben gacken. Und da gibt es eine Geschichte von einem alten Mann, die möchte ich euch dazu mal vorlesen, zu diesem Thema der obersten Spitze. Der 79 Jahre alte Georg ging in den Ruhestand, kaufte sich aber weder Golfschläger noch eine Hängematte. Er hängte ein handgemachtes Schild ins Fenster seiner Garage. Habt ihr kaputte Dinge, bringt sie her, keine Gebühr, nur Tee und Gespräche. Seine Nachbarn in der verblassten Industriestadt Maple Grove dachten, er hätte den Verstand verloren. Wer repariert denn schon Sachen umsonst, murrte der Friseur. Aber Georg hatte einen Grund. Seine Frau Ruth hatte jahrzehntelang zerrissene Mäntel und gesprungene Bilderrahmen für jeden repariert, der anklopfte. Verschwendung ist eine Gewohnheit, pflegte sie zu sagen. Freundlichkeit ist eine Heilung. Sie war im Jahr zuvor gestorben und Georgs Hände juckten danach, das zu reparieren, was sie hinterlassen hatte. Der erste Besucher war eine 8-Jährige namens Mia, die ein Plastikspielzeug-LKW hinter sich herzog mit einem fehlenden Rad. Papa sagt, wir können uns keinen neuen leisten, murmelt sie. Georg wühlt in seinem Werkzeugkasten, summt vor sich hin. Eine Stunde später rollt der LKW wieder. Diesmal mit einem Flaschendeckel als Rad und einem Streifen silbernen Klebeband. Jetzt ist er maßgeschneidert, zwinkert er. Mia ging lächelnd, aber ihre Mutter blieb. Können Sie auch einen Lebenslauf reparieren, fragt sie. Seit der Schließung der Fabrik sitze ich auf der Couch fest. Bis zum Mittag summte Georgs Garage. Eine Witwe brachte eine zerbrochene Uhr. Mein Mann hat sie jeden Sonntag aufgezogen. Ein Teenager trug einen undichten Rucksack herbei. Georg reparierte sie alle, aber er arbeitete nicht mehr allein. Pensionierte Lehrer korrigierten Lebensläufe. Eine ehemalige Näherin nähte zerrissene Rucksäcke. Sogar Mia kam zurück und brachte ein Glas Marmelade. Mama sagt Danke für das Vorstellungsgespräch. Dann kam die Beschwerde. Unlizenziertes Geschäft, schnappte der Stadtinspektor. Sie verstoßen gegen die Bauvorschriften. Der Bürgermeister von Maple Grove, ein Mann mit einem Herz aus Tabellenkalkulationen, verlangte, dass Georg aufhört. Am nächsten Morgen standen 40 Stadtbewohner auf Georgs Rasen, hielten kaputte Toaster, zerrissene Kilts und Protestschilder nach oben. Repariert das Gesetz und nicht nur die Sachen. Ein lokaler Reporter drehte in Beitrag, Freundlichkeit ist wohl jetzt illegal. Der Bürgermeister gab nach, irgendwie. Wenn Sie Dinge reparieren wollen, machen Sie das in der Innenstadt, sagte er. Mieten Sie das alte Feuerwehrhaus, aber keine Garantien. Sofort wurde das Feuerwehrhaus zu einem Bienenstock. Freiwillige entkernten es, strichen es sonnengelb und nannten es Roots Hub. Klempner lernten dort Klempnerarbeiten, Teenager lernten Socken zu stopfen, ein Bäcker tauschte Muffins gegen reparierte Mikrowellen. Der Abfall der Stadt sank um 30%. Aber das wahre Wunder, Gespräche. Eine einsame Witwe repariert eine Lampe, während ein alleinerziehender Vater einen Fahrradreifen flickt. Sie sprechen über Ruth, über Verlust, über Hoffnung. Letzte Woche fand Georg einen Zettel in seinem Briefkasten. Der war von Mia, inzwischen 16. Die hat ein Praktikum in einem Robotiklabor. Sie haben mir beigebracht, den Wert kaputter Dinge zu sehen. Ich baue einen solarbetriebenen Prothesenarm. PS, der LKW läuft immer noch. Heute gibt es in 12 Städten im Bundesstaat sogenannte Fix-It-Hubs. Keiner verlangt Geld, alle servieren Tee. Komisch, nicht wahr? Wie ein Mann mit einem Schraubenzieher die Welt neu aufbauen kann. Ja, das war jemand, der ein bisschen anders gedacht hat. Und vielleicht auch, weil Glauben dort eine Rolle gespielt hat. Aber ihr seht, Entwicklung hört nicht auf. Der Mann war 79 und er hat dort was in Bewegung gebracht. Die Pyramide findet eben ihren Abschluss nicht in einer Selbstverwirklichung, sondern in einer Gottesverwirklichung, in einer Beziehung zu Gott. Das nächste Bild bitte. Und dann gibt es noch das hier. Das ist so ein schönes Stufenmodell, wo es darum geht, dass unser Leben verschiedene Entwicklungsstufen hat. Das geht von der Kindheit bis ins hohe Alter. Und dort hat der Herr Eriksen aufgeschrieben, was in jedem Alter so die Themen sind, die man zu bearbeiten hat. Als Kind das Urvertrauen, als Jugendlicher die Identitätsfindung, als Erwachsener das Thema Fürsorge und Verantwortung und im Alter Integrität oder auch Vereinsamung oder Verzweiflung. Dazu gibt es immer geistliche Entsprechungen. Denn Gott spricht auch in der Bibel über alle Altersgruppen. Und Gott spricht über jeden Menschen, egal in welcher Situation er steht. Und in der Bibel steht, Gott können wir als verlässlichen Vater erleben. Und bei der Identitätssuche können wir fragen, wer bin ich in Christus? Im Erwachsenenalter können wir Gott fragen, was ist meine Berufung? Und im Alter können wir Dinge lernen wie Hoffnung, aber auch loslassen. Dinge zu behalten, die Gott uns in die Hand gelegt hat und Dankbarkeit im Rückblick auf das, was unser Leben uns geboten hat. Jede Lebensphase ist eine Einladung, Gottes Treue zu entdecken, wenn ich so darauf schaue. Ich erinnere euch nochmal an den Spruch, da stand, bis ins euer Greisenalter will ich euch tragen in Jesaja. Nun steht in Epheser 4, ja, wachsen zu Christus hin. Was bedeutet das jetzt? Ist das Selbstoptimierung? Wie kann das funktionieren? Wie kann ich in meinem Leben praktisch damit arbeiten? Das ist jetzt alles schön Theorie gewesen mit Stufenmodellen und Pyramiden. Wie findet das in meinem Leben statt? Gott lädt ein zu einer ehrlichen Reflexion. Wo bin ich innerlich stehen geblieben? Wo habe ich vielleicht Angst, mich zu verändern? Und wie komme ich denn zu einer geistlichen Reife? Es steht in Galater ein schöner Spruch. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Es gibt noch mehr Bibelstellen, die so Eigenschaften aufzählen, die aus dem Leben mit Gott resultieren. Aber wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Bitte das nächste Bild. Da habe ich auch aus meinem Studium gelernt. Ich habe einfach eine Tabelle gemacht und habe die Worte mal in die Tabelle eingetragen und habe mir selber Punkte verteilt. Also ich habe gesagt, bei Freundlichkeit, na gut, da habe ich vielleicht 7 von 10. Und bei Geduld, naja, sagen wir mal 5 von 10. Und so weiter habe ich mir die Tabelle gefüllt. Und das könnt ihr auch gern machen. Steht ja alles in der Bibel, die Begriffe. Und dann habe ich 14 Tage drum gebetet. Und habe gesagt, Gott, zeig mir mal, wie das hier aussieht, wenn du da drauf schaust. Und nach den 14 Tagen Gebet habe ich die Tabelle wieder hergenommen und habe geguckt. Freundlichkeit, oh, eher bloß 4 von 10. Und Geduld, dort und dort. Und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und so weiter, habe ich diese Punkte neu verteilt. Und dort kann ich mit Gott zusammen ein Stück an mir arbeiten und kann auch ein Aha-Erlebnis haben, weil er mir in diesen 14 Tagen, die ich drum bete, auch zeigen kann, wo stehe ich denn wirklich aus seiner Sicht und nicht aus meiner Sicht. Ich kann auch Tagebuch führen, was mir passiert in meinem Alltag mit Gott und aus diesen Tagebuchdingen dann schöpfen. Die kann ich mir wieder angucken, wenn ich mal an einer Stelle bin, wo ich vielleicht Fragen habe, die sich plötzlich auftun. Das nächste Bild bitte. Wachsen ist keine singuläre Angelegenheit, besonders im Zusammenhang mit Gott. Denn mit Gott bin ich schon mal nie alleine und Gott spricht auch nicht von mir allein, sondern Gott spricht vom Leib Christi. In jedem Glied, das einen anderen unterstützt. Wachstum braucht Beziehungen. Ihr habt gesehen, in der Stufenpyramide waren auch die sozialen Bedürfnisse vorhanden. Jeder Mensch hat diese sozialen Bedürfnisse und braucht die Beziehung zum Austausch, um Korrektur vorzunehmen, aber auch zur Ermutigung. Einer trage des anderen Last, steht da in der Bibel zum Beispiel. Was kann ich da jetzt praktisch in meinem Leben veranstalten? Also eine Gemeinde hat meistens Hauskreise, es gibt Gebetsgruppen und es gibt auch die Möglichkeit, ein Mentoring zu machen. Zum Beispiel, wenn man jemanden, der mit dem man gut befreundet ist in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde, den man hat, mit dem man über Gott gut reden kann und über seine Lebensfragen, dann kann man sich mit dem zusammensetzen und kann sagen, hier ist gerade dies oder jenes, können wir zusammen drüber beten oder können wir da zusammen mit Gott eine Lösung finden. Man darf ehrlich sein, man kann Fehler und Schwächen dort teilen und man kann eben gemeinsam reifen. Da gab es so ein schönes Bild, das habe ich jetzt hier nicht dabei, da ging es ums Tauziehen. Einer gegen einen, da gewinnt einfach der, der stärker ist und der andere plumpst um oder wird halt weggezogen. Und wenn aber auf der anderen Seite mehrere hängen, so wie wenn ich jetzt am Seil hänge und ihr als Gemeinde auf der anderen Seite, dann kann ich ziehen, so wie ich will. Ich halte fest. Ich bleibe fest. Und eure Kraft kann mich halten in den Zeiten, wo ich selber nicht halten kann. Das ist das Prinzip des Leib Christi. Da geht es um diese Gemeinschaft, die mir diesen Halt geben kann, den ich vielleicht in manchen Zeiten selbst und alleine nicht habe. Das Bild Nummer 8, bitte. Wachsen in Gottes Nähe durch seinen Geist. Gottes Nähe. Man sagt manchmal, ich bin jetzt Gott gerade fern oder ich fühle mich Gottes Liebe fern. Ich will wieder in Gottes Nähe kommen. Und lauter so Sprüche hört man, wenn es Menschen nicht so gut geht. Und aber wenn man sich mal bewusst macht, wo Gott ist, dann ist dieser Spruch eigentlich völliger Quatsch. Gott ist hier in dem Pult, in dem Mikrofon, in diesen Haaren, die nicht da sind, in denen hier am Bart. Gott ist in jeder Pflanze, in jedem Luftmolekül, in allem, was uns umgibt, jederzeit, immer, überall. Also Gottes Nähe ist eigentlich kein Problem dessen, dass er nicht da ist, sondern eher ein Problem dessen, wie ich es wahrnehme. Und Wachstum ist nicht unbedingt ein Produkt meines Willens. Ich sage ja auch nicht als Kind, jetzt möchte ich einen Zentimeter größer sein und dann geht das zack, sondern ich muss warten, bis das passiert und wie das passiert. Und im Geistlichen ist es Frucht des Geistes. Gott formt uns, wenn wir dafür offen sind. In Philipper 1, Vers 6 steht, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Das ist eine Zusage von Gott. Wenn ich mit dir den Weg angefangen habe, dann bin ich auch dabei. Und dann arbeite ich so lang, bis das fertig ist. Wie kann ich dieses geistige Wachstum in meinem Leben praktisch machen? Also ich kann es ins Gebet legen. Herr, lass mich wachsen in Liebe, Geduld, Vertrauen, in den Dingen, die mir noch als Baustellen erscheinen. Ich kann die Bibel als Spiegel benutzen. Es gibt so viele Figuren in der Bibel, die beschrieben werden mit ihren ganzen Lebenslagen, mit ihren Lebenskrisen und mit ihren Erfolgen und wie sie das durchgestanden haben. Ich kann mich dort in mancher Lebenslage identifizieren mit jemandem aus der Bibel. Ich kann meine kleinen Schritte machen, indem ich mir kleine Hilfestellungen mache. Es gibt so diese Klebenotizzettel, die kann man überall hinkleben, egal wo das ist, und kann sich kleine Erinnerungen hinterlassen. Achtung, du hast an das und das noch nicht gedacht. Und das kann man genauso im Glauben machen. Ich kann mir diese kleinen Notizzettel auf meine Bibel kleben und sagen, dort und dort stand was, was du noch lesen wolltest. Oder das und das solltest du vielleicht mit ins Gebet nehmen. Ich kann mir einen Termin im Handy stellen. Macht einfach um die und die Zeit, bing. Du hast heute schon gebetet? Hast du heute schon in die Bibel geschaut? Hast du heute schon an das und das gedacht? Ich kann mir auch feste Zeiten machen. Ich weiß, ich bin immer um die und die Zeit zu Hause und um die und die Zeit habe ich Ruhe. Das wäre ein Moment, wo ich mich mal hinsetzen kann und wirklich intensive Zeit mit Gott verbringe. Ich kann mich offenbaren vor Fremden. Das reicht schon, wenn man in die Gaststätte geht und dann einfach dort ein Tischgebet spricht miteinander. Das wird wahrgenommen, das wird gesehen. Und das macht was. Und ich kann bewusste Dankbarkeit versuchen zu lernen. Wenn ich rausgehe aus meinem Haus, dann kann ich mitnehmen, jetzt muss ich zur Arbeit und jetzt habe ich das vor mir und das vor mir, meinen ganzen Terminkalender und meinen ganzen Stress. Oder ich kann einfach die Augen aufmachen und sehen, die Sonne scheint. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Draußen zwitschert es noch. Und dies und jenes sehe ich und erlebe ich, was mir gut tut. Bewusste Dankbarkeit. Bild Nummer 9, bitte. Hier steht nochmal dieser Spruch vom Anfang mit dem Greisenalter. Gott lässt uns wachsen und sich gesund entwickeln in Gott heißt, ich verwurzel mich in Christus und ich suche die Verbindung zu anderen und ich entwickle ein Vertrauen auf Gott. Und dieses Vertrauen, das kann mich dann tragen, gerade in Tagen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Wenn man wieder auf das Bild zurückgeht mit Kind, als Kind weiß ich, wenn ich hingefallen bin und habe mir das Knie aufgeschlagen, da flitze ich zu meinen Eltern hin und habe das Vertrauen, dort werde ich versorgt. Da wird die Wunde sauber gemacht, alles raus, was nicht reingehört, Pflaster drauf. Und wenn ich dann das Bummipflaster sehe auf meinem Knie, dann geht es mir wieder prima. Und dieses Vertrauen, das kann man auch Gott gegenüber entwickeln. Wenn ich mit meinem Leben auf die Nase falle, und mir meine geistliche Nase aufzuhalten.